Im linksdrehenden Radio ist Neujahr ausgebrochen. Das interessiert uns aber kaum, würde ich sagen. Hallo Jule.
Hallo Jens. Wir sind nicht vollständig. Krex ist noch verloren gegangen auf dem Weg nach.
Der hatte vergessen, dass heute Radio ist.
Ja.
Ne? Ja, das, gut, das ist jedem schon mal passiert.
Irgendwo in Frankreich verloren gegangen. Ja.
Wir rufen an.
Es gibt Menschen, die fahren weg, um ihre Hunde zu schützen. Das ist in dem Fall, glaube ich, auch so, oder? Also irgendwo hin,
genau
wo man sich abschotten
aber
kann.
Da könnte man ja auch.
Könnte man nach Machern. Naja,
nach Oschatz sollte man nicht.
Nee, nach Harter auch nicht. Mhm. Da haben wir es schon abgeräumt.
Mhm. Mhm. Gut. Naja. Gute Fahrt. Ne? Hier in die Richtung. Hier schneit's. Lasst euch Zeit. Jetzt will ich es nicht mehr. Ich wollte dich mit irgendwas überraschen.
Ach so.
Darts
WM?
Ja,
an die Vorsendung anknüpfen und heute das Darts-Finale. Da habe ich neulich was im Radio gehört, dass es da auch so Nationenbeleidigung gibt. Irgendein Brite hat letztes Jahr einen Deutschen mit irgendeinem nationalistischen Spruch beleidigt oder so, ne? Und der war dann eingeschnappt. Keine Ahnung.
Ja,
das kennst du alles, ne? Das kam im Radio.
Es sind alle immer ein bisschen eingeschnappt und man pöbelt ein bisschen in. Es ist ja viel Psychologie, dieser Sport.
Ja, und viel, ne? Bier, oder?
Das ist das einer der interessanten Aspekte.
Mhm.
Ne, aber wir müssen das Gespräch jetzt nicht vertiefen.
Nee, müssen wir nicht.
Es ist ja nicht dein Sport.
Ich wollte dir eigentlich Zeit geben für die Überraschung.
Ja, genau. Jetzt hapert es aber bei mir. Es ist furchtbar. Wir sind ja auch alt. Ne? Fast so alt wie. Warum eigentlich Thomas Münzer? Das war ja die Frage.
Genau.
Mit der wir den heutigen Tag starten.
Können wir relativ schnell rüberflutschen. Himmer hat das sehr sweet anmoderiert. Wir haben Thomas Münzer ausgekramt. Haben wir natürlich nicht. Wir haben Tobias Prüwer eingeladen. Ins Radio. Ja. Hallo.
Hallo.
Genau, ja. Und
seines Zeichens, Autor kann man sagen, Journalist, Filmkreuzer, Theater. Rezensent, heißt das so? Nee, Kulturredakteur, Theaterredakteur.
Ach ja, Kulturkritiker, wie auch immer, egal.
Kulturkritiker, ja, genau. Verschiedenes. Und Tobias hat ein Buch geschrieben.
Ne?
Über Thomas Münzer.
Ja. Genau, darüber reden wir im Laufe der Sendung. Genau.
Ja.
Du stellst zu Recht die Frage, warum eigentlich Thomas Münzer, was soll das alles?
Ich habe es aber jetzt rausgefunden, indem ich das Vorwort gelesen habe und darauf gestoßen sind, dass wir uns in einem, sagt man, Jubiläumsjahr, in einem Jahresjahr befindet.
Ein Jahresjahr, ja.
nicht Bauernkrieges, sondern die Revolution des gemeinen Mannes. Das werden wir gleich aufklären, was es damit auf sich hat. Und darum wahrscheinlich ist das Buch geschrieben worden. Wollen wir jetzt direkt einsteigen?
Nein, Quatsch. Wir sind doch mitten im Vorgespräch.
Genau, wir brauchen so ein retardierendes Moment, dass wir noch ein bisschen was verzögern.
Ja, genau. Und die Hörerinnen und Hörer spannungsgeladen fragen, warum die Revolution des gemeinen Mannes und nicht des Bauernkriegs. Ist auf jeden Fall 500 Jahre und ich bin gar nicht sicher, ob das irgendwie groß gewürdigt begangen wird, ob es da viele Veranstaltungen gibt, Ausstellungen.
Also in also Frankenhausen, Mühlhausen und in Memmingen auf jeden Fall, in Süddeutschland, da gibt es dann schon Jubiläumsbegängnisse.
Weil das sozusagen so historisch auch bedeutsame Orte,
genau,
ist. Ne?
Ja. Die ehemaligen Thomas-Münzer-Städte, ne? Habe ich gelesen, die allerdings nach der Wende sich also diesen Zusatztitel abgelegt haben. Anders als bei quasi sämtlichen 400 Lutherstädten, die es ja in Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt.
Ja.
Genau.
Auch das werden wir
Mühlhausen hat seinen Münsterstadtnamen irgendwann in den frühen 90ern abgelegt. Mit Stadtratsbeschluss. Genau.
Stadtratsbeschluss.
Kurz zu den anderen Traditionen des Jahreswechsels. Wie wurde traditionell am Kreuz verfahren dieses Jahr? Es war unspektakulär, habe ich den Eindruck. Aber es gab ja zumindest einen rituellen Polizeieinsatz.
Naja, es wird eigentlich immer langweiliger, das darf ich nicht sagen.
Achso, aber du hast es gerade gesagt.
Eine kleine Barrikade hat gebrannt, daran haben sich junge Leute gewärmt, Gespräche geführt. Ich habe mich da auch kurz mit dran gestellt, da wird man gleich angesprochen, wie es so geht und so. So ist das. Und tatsächlich die Strategie, um die wir viele Jahre, Jahrzehnte gerungen haben, dass die Polizei sich einfach zurückhält, die funktioniert am Kreuz, muss man sagen. Ne?
Inzwischen.
Ja, es kommt dann immer, ich glaube, das ist jetzt das neue Ritual, um 2 kommt dann der Wasserwerfer und löscht die kleine Barrikade oder den Einkaufswagen. sozusagen, der dann noch irgendwo.
Ist auch gut.
Und dann ist ja. gut, ja.
Dann geht alle nach Hause. War ja kalt.
Ja, es war kalt. Es gab eine ganz kleine Demo mit 30 Leuten. Die Zeitung oder die Polizei schrieb über 300 Leute. Ich weiß nicht, ob die das von oben mit dem Hubschrauber irgendwie beobachtet haben. Der kam nämlich irgendwann zum Einsatz.
Aber normalerweise gilt doch die Polizei immer, die.
Ja.
Schätzen doch die Zahl immer ein bisschen geringer.
Also ich habe diese 30, 40 Leute gesehen und da stand wirklich 300.
Die müssen ja manchmal ihre Einsätze rechtfertigen, dann sind die Zahlen manchmal auch ein bisschen oben.
Das kann sein, ja.
Also,
ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ja. Und wie war es in Plagwitz? Südvorstadt?
Ich war irgendwie erst bei Freunden und dann wie immer in der NATO. Das ist dann einfach so ein bisschen Düsse, ein bisschen viel Sekt trinken mit den ganzen Leuten. NATO-Bedienstete, das fetzt. Also, ja.
Ich habe mich vor allem amüsiert über den Kinder. Pyrotechnikhersteller Nico. Der hat nämlich ein 36 bayerisches Gehäuse gebaut da, und das heißt Dresden. Und da ist so schön die Silhouette abgebildet. Leider die falsche. Also nicht die 45er Silhouette, sondern die aktuelle.
Okay.
Ja, das.
Und die kann man dann.
Also, guter Humor. Also,
und die böllert man dann hoch? Die,
wahrscheinlich. Man kann bestimmt auch von oben runter. Also, man muss nur irgendwie hochkommen.
Ja.
Ja, genau.
Die großen Aufreger sind ausgeblieben. Es gibt so kleine Sachen auf Social Media, ne, wie in Berlin irgendwelche Leute Bomben, Böller in Kinderzimmer rauschen lassen oder so. So ist zumindest der Spin. Egal. Kann man. Beschäftigen sich Leute mit oder auch nicht.
Im Zuge der großartigen Jahresrückblicke hat unser Heimatsender was Gutes gemacht, fand ich zumindest.
Aha.
Die haben sich im Jahr vertan und haben die Toten für 2025 angekündigt.
Ach, so. Statt
auf die Toten, also die Prominenten, ne? Die toten Prominenten, man muss ja immer hier, 2024 sind wieder so viele Prominente gestorben. Wir gedenken der Toten, so, das wurde, aber die haben das für 2025 angekündigt im Teaser-Text. Das fand ich, war ganz gut gemacht.
Das
passiert
ein
bei Brisant.
Fehler. Ja.
Genau. Könnten wir jetzt das Spiel zu Ende spielen, wer stirbt 2025, aber wir sind ja hier ein Politmagazin, ne? Nicht Brisant.
Also ja, die Leute, die da gewürdigt wurden, sind ja dann schon tot, oder? Es war sozusagen, ja?
Vermutlich.
Vermutlich?
Ich habe den Text dann nicht, also das, okay. Ich schwelge da nicht so gern in der Würdigung der prominenten Toten,
wie
der Präsent das vielleicht von seinen Konsumentinnen erwartet.
Ja.
So. Naja, das reicht.
So kann man das machen. Ne? Man kann jetzt sagen, das wird uns noch beschäftigen, die nächsten anderthalb Monate. Der Bundestagswahlkampf wird jetzt eingeläutet. Ab den nächsten Tagen müssen die armen Wahlkampfhelferinnen in der Kälte Plakate an die Masten bringen und mal gucken, wie fundiert das wird. Mhm. Und damit? Ne?
Ne?
Willst du jetzt Werbung machen?
Ich bereite hier nur alles vor.
Ja. Wir können ja am Ende nochmal auf das nächste Wochenende schauen.
Ja.
Das beschäftigt, glaube ich, viele Leute. Ja. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also Riesa-Stichwort, AfD-Bundesparteitag-Stichwort. Können wir ja noch einen kleinen Block.
Sollten wir tun, ja.
Ans Ende schieben.
Finde ich auch. Sollten wir die Schnitter jetzt hören und dann kurz erläutern, was es damit auf sich hat? Oder hören wir die Schnitter am Ende?
Mir ist egal.
Ach so.
Jetzt hast du es angekündigt.
Da muss man dann auch mit.
Ja, na klar.
Naja, komm, wir leben aber auch sehr gern hier viel von Cliffhangern, die wir dann nie einlösen.
Okay, dann können wir es als Cliffhanger stehen lassen. Was hast du noch mit?
Jetzt muss ich ja nochmal. Gut.
Und so eine Situation muss man dann überbrücken. Ja.
Naja, ich sehe schon.
Genau. Ach so, ich muss natürlich auch hier, ne? Naja, man muss.
Die Schnitter, das wird einfach dann ein Highlight inmitten des Gespräches. Gut.
Ja,
genau,
ja.
Aber ja.
So, genau, dann hatte ich aus irgendeinem Grund mir von dem Produzenten der Alben, unter anderem von Haftbefehl, von Basazian, hatte mal ins Album reingeguckt und dachte, vielleicht können wir mal in dieser, also es geht um Angst sehr viel in dem Album, es ist glaube ich 100 Angst. In der Titel mal reinhören. Das ist jetzt kein besonders fröhliches, aber ja, also warum sollte man auch, ne?
Ist dunkel draußen, da kannst du doch was mit Angst machen.
So, dann, bis gleich, ne? Wir sind in der Werbung.
And I
Will uns mitnehmen. Wir lassen uns aber nicht mitnehmen in Meer voller Schutt.
Wir lassen uns aber nicht mitnehmen in Meer voller Schutt und Asche.
Mach's einfach an das Mikro, das ist praktischer.
Ja, erfahrene Radioleute wissen das. Genau, Haiti wollte uns mitnehmen auf diesem Album von Wasasian. 100 Angst heißt's und versammelt diverse Künstlerinnen aus dem Bereich Hip-Hop, sagen wir mal vorsichtig. Ne? Mhm. Genau. Spannend. Tobias Prüfer bei uns im Studio beim Linksdrehen Radio. Und Tobias Prüfer hat ein Buch geschrieben über Thomas Münzer und Jule hat zu Recht die Frage in den Raum geworfen, warum Thomas Münzer? Was, warum jetzt? Was soll, wie bist du?
Ja, also jetzt natürlich, Jule hat es ja schon angekündigt, es ist ein Jubiläumsjahr zu eben 500 Jahre Bauernkrieg, wie es allgemein genannt wird. Ich habe es dann eben mit einem anderen Historiker eben Revolution des gemeinen Mannes genannt, das können wir dann gleich nochmal besprechen, wieso. Genau, weil die Ereignisse, die halt im Sommer bis Herbst 1524 halt in Süddeutschland, also damals nicht Süddeutschland, aber Schwaben und anderen Regionen damals schwarzweit losgingen, sind dann halt im Frühjahr 25 kulminiert, sind dann eben bis nach Thüringen, was heute mehr Thüringen nennen, geschwappt und haben eben auch in Mühlhausen und in der Region halt eben Bürger und Bauern, deswegen auch der gemeine Mann, erfasst, diesen, ja, haben sich erhoben, sind dann aber eben Ende Mai 1525 halt geschlagen worden, vernichtet bei Bad Frankenhausen, damals Frankenhausen. Und gleichzeitig eine sehr große Schlacht in ja auch in Süddeutschland, die quasi innerhalb von wenigen Tagen sind halt mehrere tausend ja, Aufständische halt gemetzelt worden. Und damit war das sozusagen dann letztendlich so, wenn man möchte, ein Fanal. Plus, dass Münzer einerseits natürlich regionalgeschichtlich für uns hier ganz spannend ist, weil er hat in Thüringen und Sachsen-Anhalt, was wir heute so nennen, da halt relativ viel gewirkt, hat in Leipzig mutmaßlich studiert und ist natürlich in seiner Rezeptionsgeschichte ganz spannend. Da kommen wir vielleicht auch noch zu, weil die DDR sich auf Münzer halt zu ihrem Säulenheiligen gemacht hat, weil sie konnte sich damit natürlich als Bauernstaat inszenieren, dass Münzer sozusagen die Fußstapfen für die DDR schon mal bereitet hat. Mhm. Und deswegen fand ich das einfach extrem spannend. Ich habe mich mit meinem Studium schon mal mit beschäftigt und dachte jetzt zum Jubiläum, man braucht ja mal einen Anlass, dass ich mir das, also ich dachte vor 2 Jahren mal, cool, guckst du es einfach nochmal an, gräbst selber nochmal und genau, habe dann eben dieses Buch geschrieben, was nicht nur historisch ist, sondern eben auch so ein bisschen Münze und Wir oder so ein bisschen raunend guckt, was vielleicht von damals auch noch nicht eingelöst ist an so Freiheitsversprechen und so. Mhm.
Viele Stichworte, die wir aufgreifen können.
Ja, ich würde kurz, genau, du erwähnst zu Recht natürlich den Bezug zum 5-Mark-Schein, also der kleinste Schein, der am häufigsten durch die Hand ging.
Genau.
Weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber dann gehört er zum Kanon irgendwie der Figuren, die irgendwie zu DDR-Zeiten irgendwie hervorgehoben worden, zu den Säulenheiligen.
Genau.
Das ist nicht so ein Lieblingswort irgendwie in diesem Zusammenhang. Ne? Ich kann mich auch erinnern, Thomas Münzer, ungefähr alle Kinder zu der Zeit wussten, dass es Thomas Münzer gibt. Ich wusste quasi nichts. Und dann, wenn man so ein bisschen später, wenn man so ein bisschen erwachsen wird, stellt man sich die Frage, okay, was hat es damit auf sich? Und irgendwie dachte ich so, okay, der wurde so als so ein Art weltlicher Gegenkandidat neben Luther oder so gewählt, auserwählt. Und ich habe auch bei Wikipedia gelesen, die Rezeptionsgeschichte zu Thomas Münzer findet quasi ausschließlich in der DDR statt. Wie kommt das?
Nee, nicht ganz, aber die intensive Beschäftigung mit Münster, also vielleicht ganz kurz, nachdem halt die Aufständischen geschlagen worden sind, ist Münster auch enthauptet worden ist erstmal 300 Jahre letztendlich verdammt worden. Die Katholen konnten sowieso nicht oder Katholiken sowieso nichts mit Reformatoren anfangen, also da war sowieso der Ketzer und auch die Wittenberger, also Luther und Co. und Melanchthon, besonders Melanchthon, haben halt quasi eine Rufmordkampagne gegen Münster gestartet. Sie haben noch, während Münster noch in der Folter und Hälterung ausgeharrt hat, hat Melanchthon schon eine kleine Münsterbiografie geschrieben und da halt viel Unsinn reingepackt, was witzigerweise aber dazu führte, dass Münster dann nach der Französischen Revolution wiederentdeckt worden ist. Also Münster, ja, wenn man denkt, Revolutionen sind halt per se nicht möglich oder nicht gut, dann war Münster natürlich eine schlechte Figur ab der Französischen Revolution. Also Heine war sozusagen ein früher Münster-Wiederentdecker, Ernst Bloch dann im 20. Jahrhundert. Und da fing es dann massiv an. Und dann hat dann natürlich vorwiegend im deutschsprachigen Raum. Und dann zur deutsch-deutschen Diskussion, das war das Spannende, dass die Westhistoriker auf die meiste Zeit dachten, der wäre ein Schwärmer gewesen, also ein theologischer Schwärmer und hat mit weltlichen Dingen nichts anfangen können. Und die DDR-Historiker haben sehr lange an diesem Begriff der frühbürgerlichen Revolution festgehalten, dass Münster seiner Zeit voraus war. Er hat in einem theologischen Gewand, in einem theologischen Vokabular revolutionäre weltliche Forderungen verkleidet, was nun auch nicht stimmt. Und erst dann später haben sich dann Ost und West, das ist interessant, in den 80ern vorwiegend angenähert und gemerkt, so, ach so, es sind theologische, begründete, aber trotzdem revolutionäre, weltliche Forderungen, die bei Münster halt so durchscheinen und eben auch bei den aufständischen Bauern und Bürgern, die sozusagen theologisch weltliche Forderungen begründen. Und das ist das ganz Spannende, weil dieses Kapitel der Reformationsgeschichte halt, wenn wir uns auf Luther und den Lutherkult halt nur fokussieren, halt einfach wegfällt. Und deswegen war mir dieses Buch auch so ein bisschen wichtig, das halt hervorzuschälen, dass das eben zur Reformationsgeschichte mit hinzugehört.
Welche Rolle hatte denn Thomas Münzer, ganz naiv gefragt, in der Revolution des gemeinen Mannes?
Also erstens war er Praktiker, also deswegen hat er nicht viele Schriften hinterlassen. Wir wissen sein Geburtsort Stolberg, wir wissen sein Geburtsjahr nicht, wir können das nur zurückrechnen, deswegen mutmaßlich 89, weiße Matrikel gibt in Leipzig, wo es mutmaßlich er ist, also auch das ist sozusagen nur zu 99% oder 98% einigermaßen klar, dass die Historiker sich darauf geeinigt haben. Viele Stationen, Lebensstationen sind auch nicht ganz klar. Den Namen seiner Frau Ottilie kennen wir auch nur über Umwege aus dritten Quellen. Und eigentlich die letzten 5 Jahre wird er nur so richtig fassbar. Der ist halt, hatte viele Wanderjahre, viele Stationen, wollte halt immer praktisch wirken. Also ein praktischer Theologe, der sich um das Seelenheil seiner Gemeinden kümmern wollte und hat die erste deutschsprachige Kirchenreform in Altstädt schon umgesetzt. Also vor Luther und Co. hat er deutschsprachig gepredigt, hat sich sofort an Gottesdienstreformen, an Liturgie, also die ganzen Lieder ins Deutsche übersetzt und er wollte halt praktisch sein, deswegen gibt's nicht, hat er wenig geschrieben und deswegen gibt es nicht haufenweise Forderungskataloge. Also, sondern es finden sich sozusagen, besonders in seinen Briefen, die er halt an die Obrigkeit geschickt hat, da finden sich dann auf einmal diese Forderungen, die interessanterweise sich spiegeln in den 12 Artikeln, die in Memmingen damals verabschiedet worden sind. Auch im Frühjahr 1525 gilt so eins der frühen, neben der Magna Carta, als eins der frühen Dokumente, wo mal Freiheit und Menschenrechte in Europa formuliert worden sind. Mhm. Und was auch zeigt, dass die damals nicht einfach primitive Menschen waren, sondern die konnten schreiben und lesen, die Bürger und Bauern, und haben Forderungen aufgestellt. Münzer war tatsächlich auch in der Zeit dort unten im Süden, deswegen kann es sein, dass er das zumindest indirekt mit beeinflusst hat, die 12 Artikel, aber dass die fordern genauso wie er theologisch begründet halt ein gewisses Widerstandsrecht. So, wenn die Obrigkeit durch Ausbeutung, durch Knechtschaft, durch Leibeigenschaft und so weiter den Menschen den Zugang zu Gott verstellt, den direkten, dann hat man halt das Recht, sich gegen die Obrigkeit zu wehren. Mhm. Und das ist dann dieses spannende Widerstandsrecht, was theologisch dort formuliert wird und ausformuliert halt massiv dann eben beim Münster. Das ist sozusagen so ein gewisser Kristallisationspunkt. Das macht ihn so spannend, finde ich. Und dieses praktische Wirken sozusagen. Luther war Theoretiker, hat sich mit den Fürsten angedient und Münster wollte es umsetzen. Das ist halt irgendwie, das macht ihn, soweit man ihn greifbar hat durch ein paar Schriften, das macht ihn in dem Sinne sympathisch. Vielleicht war er bestimmt als Mensch auch unsympathisch, weil er war ein dogmatischer Theologe, aber zumindest dieser Zugriff, dieser revolutionäre Moment mit einer gewissen Basisdemokratie, die Gemeindeordnung, das finde ich irgendwie, das ist rettungswert und daran erinnernswert.
Mhm. Macht ihr das auch als aus DDR-Perspektive quasi zu einem sinnvollen Antagonisten zu Luther, also den man dann ein bisschen besser aufbauen kann in dieser DDR-Geschichtsschreibung?
Genau, das haben sie am Anfang massiv gemacht, so in den ersten 20 Jahren sich massiv eben auf Münzer gestützt und eben diesen Begriff der frühbürgerlichen Revolution. Und haben dann aber gemerkt, dass sie im Zuge des fortschreitenden Luther-Kultes, also Luther-Jubiläumsjahre, also es war so ein bisschen, man merkte immer so, man hat einen Münster-Jubiläumsjahr und dann 5 Jahre oder 10 Jahre später wieder ein Luther-Jahr, wo man auf Tourismus gesetzt hat, dass man die beiden nicht so ganz vereinen kann, weil sobald man Luther ein bisschen stärker macht, hat man bei Münster auch wieder das theologische Element entdeckt, was man vorher nicht haben wollte. Also der galt ja sozusagen als ja, weltlicher und man musste ihn dann wieder ein bisschen theologisieren, sodass er dann in den späten 70er und 80ern erstmal wieder ein bisschen hinter Luther zurückging, bis eben dann das große Jubiläum 89, also sein angebliches Geburtsjahr oder angenommenes Geburtsjahr, da hatte man im Herbst 89, die meisten werden sich an was anderes erinnern, als an die große Eröffnung des Panoramabildes in Bad Frankenhausen. Das ist halt im Herbst, glaube September, groß eröffnet worden. Und da war halt einfach schon alles andere. Also die BürgerInnen waren von ganz anderen Sachen bewegt. Und da ging das halt komplett in die Hose, komplett unter. Also das ist auch so ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte, dass man an ein revolutionäres Moment erinnern will und dann kommt ein anderes revolutionäres Moment. Und ja.
Überformt das.
Genau.
Mich würde der Konflikt zwischen Luther und Münster noch ein bisschen interessieren. Ich weiß nicht, ob das zu special ist. Du schreibst in deiner Einleitung oder zitierst Luther, der Münster als Erzfeind bezeichnet hat. Ja. Was war da los?
Was war da los? das Spannende ist sozusagen, dass Münster wie Luther halt schon früh auch ohne von unabhängig von Luther gegen den Ablasshandel gepredigt hat und sich dagegen positioniert hat. Man muss bei Münster wissen, dass er eben nicht nur. Also dass er jetzt sagen, noch aus einer anderen Ecke kommt als Luther, der ist halt eben aus der deutschen Mystik sehr geprägt worden, so Meister Eckhart und andere Leute, um jetzt so speziell zu werden, aber diese Verinnerlichung, dass man Glauben selber erleben muss, dass man quasi durch mystische Elemente, man muss da selber durch sozusagen, während Luther halt dann die Schrift halt, das Medium Schrift war, also nur die Schrift, über die erfährt man den Glauben und die Schrift war für Münster wichtig, aber eben auch dieses Selbsterleben und da kam er dann halt einfach wenn man so will, auf den ideologiekritischen Trichter, dass Luther eigentlich nur die Katholiken oder katholische Kirche abschaffen will, um selber sozusagen Vermittler zu sein im Auftrag der Fürsten, also nicht mehr für den Kaiser, sondern Landesherren, Fürsten, im Auftrag dessen wird dann der reformatische Prediger tätig und macht aber auch nichts anderes als sozusagen eine Landesfürstenkirche und macht sich da abhängig und das hat Münster kritisiert, weil das wiederum eine Vermittlung ist und die einfache Menschen wiederum abhängig wären von jemandem, der ihnen die Schrift erklärt. Deswegen auch sein frühes Wirken mit so, ich übersetze das, das müssen die Leute erfahren. Ich will ja diesen ganzen Popanz von, ach, der hat sich auch in Alltagskleidung gepredigt. Also dieses ganze ringsrum Ritualisierte hat er noch viel mehr als eben auch die Lutheraner schon abgelehnt. Und da wurde er dann zum Antagonisten, weil Luther natürlich auch, wenn man es salopp formulieren will, Angst hatte, dass die Fälle wirklich wegschwimmen. Also ich meine, damals, das war eine bewegte Zeit, da gab es viele Reformatoren, innen gab es nicht, also viele Reformatoren und die haben alle wieder gestritten und Debatten und Luther hat natürlich das anführen wollen, war schon mutmaßlich. Luther war ja wohl doch ein Machtmensch und das, ja. Und ja. Münster konnte Gemeinden hinter sich versammeln und das ist halt ein Machtfaktor. Also ich glaube, das kann man dann schon so sehen. Neben den ganzen theologischen Streitereien, die dann auch nochmal so natürlich um Seelenheil, da gäbe es dann auch nochmal gewisse Sachen, aber die müssen wir vielleicht jetzt hier abkürzen, genau.
Bei der Münzer-Darstellung in der DDR, du hast ja schon erwähnt, geht es am Anfang darum, ihn quasi als so eine Art weltlichen Akteur darzustellen.
Genau.
Was er ja überhaupt nicht war. Ne? Genau. Ist das dann, du hast gesagt, in der späten DDR kommt man dann schon auch zu dieser Erkenntnis?
Nee, also er bleibt, also man kommt zu der Erkenntnis, dass er auch Theologe war, aber man bleibt halt sozusagen bei dem Mythos des Bauernanführers. Also das ist immer dieses Bauernanführer, er war Spiritus.
Haupttätigkeit.
Genau, also die Bauernhaufen waren damals vielleicht auch nochmal ganz kurz, also Bauernhaufen oder gemeine Mannhaufen, die waren halt als Haufen organisiert, also weiß ich, immer ein paar hundert Leute, die hatten Hauptleute, die hatten eine militärische Führung. Das war jetzt nicht so, dass da ein Münster, wie auch mal dargestellt wird, mit dem Schwert, wie man ja auch in Mark Leberg auf dem Bronzerelief, das ich vorhin meinte, erwähnt habe, sieht, mit Schwert dargestellt, der war kein militärischer Anführer. Also der war Theologe, Spiritus Rector, hat Erbauungsreden gehalten und war natürlich garantiert, wenn man so möchte, propagandistisch oder demagogisch, je nachdem, wie man das darstellen möchte, unterwegs. Aber die Menschen hatten militärische Erfahrung, nicht als Soldaten, also keine Söldnerheere, aber die mussten damals eben auch für ihre Landesherren zur Verteidigung immer mal Haufen aufbringen. Also was ich, wenn eine Gemeinde angegriffen wurde, dann die hatten Harnische zum Teil und sowas. Das ist auch diese Bauerndarstellung mit Sensen und so. Das stimmt halt alles nicht. Und eben Münster hat auch nicht mit dem Schwert voran den Bauern geführt. Das hat man ein bisschen abgemildert, weil man das theologische Argument bei ihm dann ein bisschen stärker in der DDR in den 80ern oder so dann durchkommen ließ. Aber insgesamt blieb ja schon noch der Anführer. Das war ihm denen schon wichtig.
Und mit dem 500. Todestag endet die Beschäftigung mit Thomas Münzer abrupt. Das ist wahrscheinlich so eine, so eine Alltagswahrnehmung von mir. Ich war ja dann, ne? Also genau. Man hat von Thomas Münzer dann lange nichts mehr gehört. Genau. Diverse Städte haben sich haben den Zusatztitel abgegeben. Es gibt ja trotzdem, es gibt ja noch Straßenplätze, es gab Schulen und so weiter. Es gab wahrscheinlich auch eine große universitäre Auseinandersetzung und das endet von heute auf morgen.
Nee, das ebbt halt ab und er wird zu einer regionalen Größe. Also Münster, also die Wissenschaft hat sich weiter beschäftigt. Jetzt hat sich eine Thomas-Münzer-Gesellschaft gegründet von West- und Osthistorikern mit Sitz in Mühlhausen, die ganz spannende kleine Sammelbände jedes Jahr oder kleine Broschüren rausbringt. Also, aber die war halt unter dem öffentlichen Radar. Es gab vor, das muss ich überlegen, so vor 10 Jahren interessanterweise gleich 2 nochmal Dokumentationen, eine im MDR und eine dann beim ZDF hier Wir Deutschen, zweite Staffel, wo auf einmal dann Münster so als der Deutsche dann so ein bisschen eingemeindet wurde, aber auch als tragische Figur, die dann so in die Revolution reingetrieben worden ist und der wollte eigentlich gar nicht. Und interessanterweise bei dem Buch Q taucht er auf. Aha. Von Luther Blissett, das ist vor auch 10 Jahren, 15 Jahren, war ein relativ erfolgreiches linkes, fiktionales Buch, was eben genau in der Zeit 1525 einsteigt, in der Revolutionszeit. Und da taucht auch Münster nochmal auf. Das ist so ein gibt es letztendlich so einen Revolutionstyp, der eben auch Münster trifft und der dann so über die Jahrhunderte reist. Q, also war relativ erfolgreich vor 10, 15 Jahren. Und da taucht Münster interessanterweise auf, obwohl es ein italienisches, glaube ich, Autorenkollektiv ist. Also die haben das es gibt Spuren in der lateinamerikanischen Befreiungstheologie von Münster. Mhm. Also es gab dann eine Übersetzung des Bloch-Buchs ins Spanische. Und dann wirkte er dort so ein bisschen, aber seine Ideen wirkten so ein bisschen, weil die konnten darum wiederum Marxismus und Revolution mit Theologie verbinden. Also sie haben sozusagen dann dort besonders seinen theologischen Aspekt mit rausgekitzelt. Es gab auch das letzte Spur, die so nachweisbar ist, das muss ich überlegen, wo in Mexiko, da gab es halt eben auch eine Kommune, die Tommaso Munzero hieß. So ist bis in den 90ern noch greifbar, interessanterweise. Aber du hast recht, in der Populärkultur taucht er kaum noch auf und es ist halt wirklich nur noch eher eine wissenschaftliche Beschäftigung mit ihm.
Ist das auch der Grund, warum Städte den Zusatznamen oder also sowas wie Ringelnatz statt Wurzen gibt es ja? Und du erzähltest im Vorgespräch,
dass, ne?
Ja. dass Städte sozusagen den Beinamen abgelegt haben, Thomas Münzer.
Genau, also Mühlhausen hat den abgelehnt.
Ist ja aber verrückt.
Ich habe mir jetzt die Stadtratsbeschlüsse nicht angeschaut, warum, aber es war in den frühen 90ern, vielleicht galt das als DDR-Ballast und hätten die noch ein bisschen gewartet, hätten sie vielleicht gedacht, dass es vielleicht doch nochmal sowas Touristisches irgendwie ist, weil du hast völlig recht, Ringelnatz und wer auch alles jetzt als für Städtenamen herhält, aber das kann einfach, das weiß ich nicht genau, das habe ich nicht rausgefunden oder... Ich bin jetzt nicht ins Stadtarchiv dort nach Mühlhausen gefahren, aber es war ein früher Stadtratsbeschluss. Und wahrscheinlich DDR-Ballast, weil Jens hat schon recht, es gab ganz viele Schulen und Straßen, die Häufung ist halt enorm. Und Bergbauschächte und LPGs, also der Name spürte überall rum.
Okay. Wo ist die Thomas-Münzer-Straße in Leipzig?
Das habe ich auch überlegt, aber fällt mir nicht ein. Gibt es bestimmt. Gibt es bestimmt noch.
Es gibt so Straßen mindestens.
Ja. Gab es gegeben auf jeden Fall. Wo sie jetzt ist, müsste ich jetzt Google doch mal.
Gut. aber dieses 500. Jubiläum gibt zumindest auch wieder ein bisschen Öffentlichkeit für das Thema. Ne? Merkt man an uns, merkt man an dem Buch. Du hast... neben diesem Jubiläumsanlass quasi, du hast auch schon diverse Dinge erwähnt, die du irgendwie für dich daraus gezogen hast aus der Beschäftigung mit Thomas Münzer. Vielleicht kannst du nochmal uns ein bisschen daran teilhaben lassen, gibt es was Aktuelles?
Das ist sogar
was uns vielleicht auch noch interessieren könnte.
Das ist sogar.
Fragen, die zu Thomas Münzer.
Entschuldigung, das zweite Mal unterbrochen, das ist sogar das letzte Kapitel. Also, um das Buch mal ein bisschen zu teasern, okay. Da beschäftigst du dich ja nur mit der Frage Münzer und wir. Und das erste Unterkapitel heißt unter der Regenbogenflagge.
Ach genau, das habe ich so ein bisschen gemacht, um einfach um mich Rechten halt zu ärgern. Also weil gerade mit diesen komischen, ich will sie ja nicht Bauernunruhen nennen, die letzten Winter, aber diese Proteste, da gab es ja auch so Bezüge, zumindest auf gerade auf die im süddeutschen Raum damals aufständischen Bauern und jetzt gibt es den Streit um die Regenbogenfahnen immer mal wieder und da habe ich halt einfach aufgeschrieben, dass die Regenbogenfahnen das erste Mal, also der Regenbogen als biblisches Motiv taucht natürlich in der Bibel auf, als Symbol für die Bundesgenossenschaft des Menschen mit Gott, aber Münster macht die Regenbogenfahne als erste halt dann ganz groß, der macht dann irgendwie eine 10, 12 Meter lange Regenbogenfahne, die er dann mit seinem Heer voranführt, da noch mit einem Bibelspruch drauf. Und das war halt so ein bisschen, weil gerade dieser Regenbogenstreit eben auch in Pirna war, wo dann beim CSD nicht die Regenbogenfahne aufgehängt werden durfte, wegen diesem AfD-Bürgermeister und dann die Gemeinde wiederum mit einem biblischen Zitat, was ich auch wieder spannend fand, dass sie theologisch begründet, dass sie eine Regenbogenfahne aufhängen. Das fand ich halt so als Teaser halt irgendwie ganz nett, so diesen Streit um Regenbogenfahne. Mhm. Ansonsten, was halt spannend ist, dass sie halt relativ klar damals, fand ich, ja, schon gewusst haben, was sie wollen, auch was sie politisch wollen. Also diese Mischung aus zwar theologisch begründet, aber wirklich politische Freiheitsrechte. Also die haben um die Almenden gestritten. Das wäre jetzt auch mal was Materialistisches. Also die Almenden, das waren Weiden, Wiesen, Wasser, Waldnutzung. Das war einfach gewohnheitsrechtmäßig Usus, dass man Dorfgemeinschaften die nutzen durften und die haben dann landesherrschaftlich, wurden die beschränkt. Und wenn man das drauf münzt auf Diskussionen von heute, sei es digitalen Raum, Creative Commons, freie Quellcodes oder so weiter oder auf die ganzen Diskussionen mit Privatisierung von Trinkwasser, bis hin ja diese absurden Diskussionen von Privatisierung von Luft und was da alles rumschwirrt, das ist genau dieses so mit, nee, wir wollen wir wollen das nutzen, was uns zusteht, bis hin zu diese große Losung der Freiheit. Also das Wort Freiheit tauchte halt immer wieder dort als diese große Losung auf. Und da ging es halt auch wirklich um, man könnte es jetzt ahistorische und basisdemokratische Rechte nennen. Also die ganzen Dorfgemeinschaften und auch Stadtgemeinschaften, die wollten halt eine eigene halbwegs autonome Gerichtsbarkeit. Die wollten selber über ihre Belange entscheiden können. Also es waren zumindest basisdemokratische Elemente. Ich will das jetzt nicht so sagen verklären und sagen, die waren jetzt urkommunistisch oder irgendwas. Das waren sie natürlich nicht. Aber was da schon extrem klar formuliert ist über diese Zeit, über die halt lange immer so als die Primitiven, deswegen auch mal diese Bauern, die da hier nur mit ihren komischen Sensen da unterwegs waren, die nur gewettert haben, also das war auch sehr lange, wenn man sich die Schulbücher anguckt, gerade in Westdeutschland auch so, dass das alles nur so, wie Luther halt gemeint hat, mordende Rotten der Bauern und das war halt bis eben gerade auch in Westdeutschland sehr lange so, dieses so, dass sie halt kein Recht haben und sie hat natürlich völlig Recht, sich von Herrschaft zu befreien. Also und dass das so sehr klar formuliert ist, das fand ich halt extrem spannend und habe das versucht, sie ein bisschen zu Zeitgenossen zu machen. Also die waren natürlich keine Zeitgenossen von uns, aber ihre Fragen oder ihre Bedürfnisse und ihr Begehren nach Freiheit ist halt irgendwie noch violent und das hat mich irgendwie angesprochen.
Mhm. Spannend, ja.
Ich fand ich schon, ja.
Vielleicht nochmal, das wollten wir noch aufklären. Ne? Vielleicht kannst du es sozusagen für wirklich Hörerinnen und Hörer nochmal erklären. Deutscher Bauernaufstand ist ja sozusagen im Allgemeinen genutzte Wort. Ne?
Genau, so. Genau. Das kann man auch weiter benutzen. Ich wollte es halt nur in dem Buch mal stark machen, weil erstens, es waren halt eben nicht der deutsche Bauernkrieg, wie er dann eben ab dem 19. Jahrhundert so mit diesem starken Nationalismusbegriff dann auch noch so war. Damals gab es kein deutsches Reich, also keine Nation in dem Sinne. Dann waren Ministen im deutschsprachigen Raum unterwegs, weil auch das, was dann die Schweizer Eidgenossenschaft, die gab es damals schon und das, was dann später Österreich wurde, dort tobten auch der Aufstand. Zweitens, Aufstand, Revolution, es war halt eben kein Krieg, also die wollten die Ordnung umstürzen, ja, deswegen war es eine Revolution, aber es war jetzt kein Krieg im Sinne von, wir wollen eine Schlacht gewinnen und ähnlich, sondern deswegen dieses revolutionäre Moment sollte man stark machen. Und dann eben gemeine Mann, das Wort ist auch schon ein bisschen schwierig, weil natürlich auch Frauen dabei waren, auch wenn man relativ wenig weiß, was auch daran liegt, dass die Historiker, also die Zunft halt immer noch relativ männlich dominiert ist, aber auch die Quellenlage da halt, was ProtagonistInnen angeht, ist sehr, sehr dünn ist. Also es gibt ein paar Frauen, von denen man weiß, die auch so, Haufen angeführt haben, Predigten gestört haben von Altgläubigen und so weiter, aber so viel weiß man leider nicht, aber auf jeden Fall war es der gemeine Mann im Sinne von die unteren Schichten, die sich erhoben haben, gerade im heutigen thüringischen Raum waren es, glaube ich, zur Hälfte auch städtische Schichten, die sich erhoben haben und also im süddeutschen Raum waren es mehr Bauern als Städter und in anderen Gefilden aber auch mehr bürgerliche Schichten, also bürgerliche Schichten, also Städter, die dabei waren. Und deswegen finde ich den Begriff einfach, und hat eine Historie geprägt, einfach nochmal ja, wichtig daran zu erinnern. Man kann weiterhin Bauernkrieg sagen, das habe ich jetzt nicht dagegen, was sich eingebürgert hat, aber das sollte irgendwie nochmal unterstrichen werden. Genau. Mhm.
Was sind denn so die Ereignisse des Jubiläumsjahres?
Das Buch.
Das Buch. Erstmal, das Buch ist ja schon erschienen.
Genau. Genau. Erstmal das Buch, natürlich die große Ausstellung in Mühlhausen, die wird jetzt irgendwie, ich glaube, die wird jetzt gerade erst im Januar eröffnet. Die ist komplett umgestaltet worden. Die war ja noch sehr DDR-lastig, beziehungsweise mit auch so, wenn man sich die Waffen anguckt, die zum Teil aus dem 19. Jahrhundert waren, die man dann nachgebaut hat, um irgendwie Bauernwaffen darzustellen, da hat man relativ viel ausgemistet, also bin ich ganz gespannt. Dann lohnt sich natürlich immer mal nach Bad Frankenhausen zu fahren, um sich das typische Panorama anzuschauen, weil anders als man erwartet, ist das eben nicht irgendwie den DDR-Realismus, der einen da irgendwie propagandistisch erschlägt, sondern er hat selber wieder irgendwie was ja, relativ Mystisches geschaffen in diesem Rundbild. Das ist ein riesen Panorama, auf das man sich dann irgendwie auch einlassen muss und vielleicht selber mal gucken, ob man was rausfindet. Und die ganzen verschiedenen Daten, was jetzt noch jubiläumsmäßig unterwegs noch ansteht, weiß ich natürlich nicht. In Süddeutschland wird ganz viel bei Memmingen, wo diese 12 Artikel erstanden sind, natürlich auch gefeiert. Und ja, den Rest müsste man selber nochmal gucken, da habe ich jetzt keinen Plan. Und ein paar Lesungen werde ich bestimmt auch noch machen, aber das ist alles noch so im Fluss.
Auch in Leipzig?
Ich denke.
Ja. Hast du schon Feedbacks auf das Buch?
Ich habe viele Rezensionsanfragen von mehreren JournalistInnen, die halt das irgendwie das thematisch ganz spannend finden. Also ich habe jetzt noch keine Rezension bekommen, aber wie gesagt, es ist auch erst seit einer Woche draußen. Aber das Interesse ist erstmal irgendwie scheinbar da bei so ein bisschen JournalistInnen, was ja schon mal ganz interessant ist.
Gut, dann lösen wir doch auf. Die Thomas-Münzer-Straße in Leipzig verbindet in Leipzig-Grünau, genauer gesagt in Lausengar, also am südlichen Ende von Grünau, kurz vorm See, das eine Ende der Tschorischen Allee mit der Gerhard-Elroth-Straße.
Na Mensch.
Und wenn man dort am Ende der Thomas-Münzer-Straße am Kreisverkehr Gerhard-Elroth-Straße rechts abbiegen würde, kommt man in den Regenbogen. Und da sind wir ja dann doch wieder mitten im Buch.
Das ist ja faszinierend.
Das ist cool. Das war jetzt das ist schön. Das war schön. Episch beinahe. Genau. Und man kann vielleicht auch erwähnen, was du entdeckt hast neulich an der Agra.
Ah, genau. Das ist ganz
nicht so schön mit dem Regenbogen und so.
Aber es ist auch schön. Bin ich durch Zufall letztens drauf dran vorbeigegangen und dachte mir, Mensch, das ist doch eine Münze. Taucht in keinem Buch zu DDR-Plastiken zu Münze auf. Zumindest habe ich es nirgendwo gefunden. Auf dem südlichen Agra-Gelände, da gibt es einerseits so ein LPG-Plastik, wo irgendwie zwei Bauern von einer LPG-Chefin irgendwie was erklärt bekommen. Und gleich daneben gibt es eine Gruppe von, eigentlich waren es drei Reliefs, eins ist schon geklaut und da ist ein großes Relief mit Münster, wie er wirklich mit Schwert sich vor die Bauern stellt und sie schützt. Mhm. Und das zweite Relief, also von denen noch vorhanden, zeigt, wie Mähdrescher der Sonne entgegengehen. Das ist genau das Bild, was wir auf dem 5-Mark-Schein der DDR hatten. Wir hatten vorne Münster und hinten drauf hatten wir diese Legitimation mit Mähdreschern fahren, Korn erntend der Sonne entgegen. Und das kann man da als Ensemble wunderbar sehen und das fand ich sehr überraschend.
Die Befreiung des Bauern war ja erreicht.
Genau.
Gut. 1525, Thomas Münzer und die Revolution des gemeinen Mannes. Mhm. Empfehlenswerte Lektüre.
Wir haben Tobias Prüfer zu Gast beim Linksdrehen Radio.
So ist das.
Sind wir durch, Tobias?
Wir sind durch, von mir sind wir durch. Dann vielen Dank.
Na ja, du musst natürlich noch sagen, was es jetzt mit den Schnittern auf sich hat, die hier den Titel des Geiers Schwarzer Haufen vertont haben.
Achso, ja, die Schnitter einfach waren eine sehr coole Folk-Punk-Band, die ich sehr schätze. Und die haben eben das Lied des Geiers Schwarzes Haufen. Das ist ein Geier, Florian Geier war ein Anführer der Bauern in den südlichen Gefilden. Und da gibt es halt den relativ zeitgenössisches Lied über diesen Haufen von Herrn Geier. Und die Schnitter haben das einfach punkig vertont.
Top, danke dir.
Vielen Dank.
Ich danke.
Mit des Schweiers, des
Geiers,
Schwarzer Haufen. Genau.
So ist das.
Haben wir rausgesucht zu unserem Gespräch, was wir gerade geführt haben, über Thomas Münzer. Der hat es nämlich, wenn ich es richtig sehe, nicht in den
Oktoberclub Reigen von in der DDR gesungenen Liedern geschafft.
Meines Wissens nicht.
Mhm. Warum ja. nur?
Das war jetzt nur wieder mittendrin.
Doch nicht so weltlich, ja. nicht weltlich genug, ja. Hm.
Ja. Irgendwas zur Popgestalt hat es nicht ganz gebracht. Ja. Mhm. Wir haben Anfang der Sendung versprochen, regelrecht, dass wir nochmal nach Riesa schauen.
Nach Riesa.
Das ist ja auch bald.
Das ne? Nächstes Wochenende.
Das ist nächstes ja. Wochenende. Ja. Riesa ist nächstes Wochenende. Also Riesa ist auch schon dieses Wochenende da, aber nächstes Wochenende fahren viele Leute dahin.
Und Riesa ist schon das dritte Mal, zähle ich jetzt, Austragungsort des Bundesparteitags der AfD. Das ist auch ein städtisches, Gasarena oder so, keine Ahnung, Energie- und Gasarena oder so. Ne? Das ist städtisch und genau, aber wir haben keinen Stress, sich da einzumieten. Das war ja anders woanders.
Genau. Also was in Oberursel gegründet worden ist, ist offensichtlich in Riesa jetzt dauerhaft angekommen und kann sich da versammeln.
Genau, so bitter wie das ist, aber ja, ich glaube, so kommunale Einrichtungen scheuen sich immer noch so ein bisschen davor, Parteiveranstaltungen nicht zuzulassen oder so, ne? Das ist, glaube ich.
Aber es gab doch die beachtete Absage einer großen Stadt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das war. War das Essen? Nee, Essen hat stattgefunden.
Essen wurde blockiert stattgefunden?
Oder Essen hat es versucht und ist durch eine klare. Das ist jetzt Kaffeesatzleserei, ne? Aber es gab auf jeden Fall Versuche, das abzusagen von Stadtoberhäuptern, ne? Wäre auch schon mal spannend, was in Leipzig passieren würde, aber. Ja. Jetzt ist in Riesa.
Na man, ja, in Leipzig fände man bestimmt wieder so eine Gefahrenregelung oder so, ne? Kann man auch nicht durchführen wegen.
Ja, ja. Maybe. Oder
genau.
Da besteht Angst. Genau. Bitte?
Es gibt. Trotz gegen, wegen des Bundesparteitags wird es Protest geben.
Es wird Protest geben. Es gibt ein relativ neu gegründetes Bündnis Widersetzen, was in Essen das erste Mal blockiert hat. Und Widersetzen schlägt auch auf. Nächsten Samstag in Riesa.
Die rufen massiv auf, genau. Also genau. Mobilisierung läuft ja schon seit Wochen, wenn nicht Monaten auf jeden Fall, ja.
Wochen. Das mit Riesa ist tatsächlich erst seit November bekannt, und darum ist das auch eine ganz schöne Herausforderung für die Orga. Mhm. Es gibt zig Busse, weiß nicht, über 100 oder was, keine Ahnung. Mhm. Ja, und da wird dann angefahren.
Genau, und man versucht natürlich schon relativ früh in Riesa zu sein. Es wird kalt und so, also, ne?
Ja, das wird also sehr knackig alles.
Das wird ein Ausflug auf jeden Fall.
Ich glaube, Busse fahren wirklich um 5 schon oder so. Ab Leipzig, die erste Demo in Riesa startet 6.30 Uhr am Bahnhof. Mhm. Die zweite 7.30 Uhr. Es gibt eine Kundgebung 9 bis 12.30 Uhr. Habe ich vorhin alles erfahren. Darum weiß ich das. Und ist also nicht so, nicht so lang, ne? Man ist nicht so lang unterwegs. Let's hope.
Und es aus Leipzig, ja.
Ja, nee, die Versammlungen sind auch relativ, also man wird nicht bis abends dort sein müssen, okay. Das wäre glaube ich auch einfach. Ich habe heute auch gehört, dass es Wärmebusse gibt, also wo man sich wahrscheinlich mal kurz reinsetzen kann. Sowas gab es früher, kenne ich nicht von früher, aber es wird halt auch.
Früher waren die Busse kalt.
Früher war alles kalt, oder? Immer.
Naja, wo gibt's Infos?
Widersetzen, irgendwas im Internet.
Findet man.
Ohne IE, mit I. Ja, symbolisch, ne? Also ich, keine Ahnung. Könnte jetzt hier noch eine kritische Diskussion führen, muss man aber nicht, weil so viel Motivation drin ist. Es wird natürlich den AfD-Parteitag nicht unterbinden. Es ist sozusagen wirklich ein Punkt, wo man Protest zeigen kann. Das ist jetzt
erstmal deine Behauptung.
Ja, und die meisten Leute werden halt nicht aus Riesa kommen. Ne? Ich habe schon 2 Demos angemeldet, 2019 und 2022 in Riesa gegen den AfD-Bundesparteitag. Es waren wesentlich weniger Menschen, also maximal 1000 2019 und kaum Leute aus Riesa. Ne? Das muss man so ehrlich zugestehen.
Es wohnen ja auch nicht so viele Leute in Riesa.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz. Doch, 2019 bei der Mobilisierung sollte eine Band, die auf dieser Liste der linksextremistischen Bands des Sächsischen Verfassungsgeheimdienstes steht, sollte in dem Jugendhaus auftreten und das ist irgendwie unterbunden worden oder der Bürgermeister hat zumindest versucht, die Lieder zu beeinflussen, die gespielt werden. Das ist dann so.
Hat im Textbuch
sächsische,
rumgeschmiert.
Ja. Opernschaft, ja.
Ja. Die Liste gibt's nicht mehr.
Ist weg, ja.
Aber wir reden ja hier nicht über vor 5 Jahren. Nee, genau, also wir müssen die Diskussion jetzt nicht führen, aber wenn da recht viele Leute zusammenkommen, warum sollte man es nicht schaffen, da die Anreise so ein bisschen zu schwierig zu gestalten? Ne?
Maybe.
Das wäre doch was. Lisa.
Das stimmt. Genau.
Was haben wir sonst?
Na, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob man das jetzt anschneidet. Als wir unsere letzte Sendung hatten, vor 2 Wochen, mussten wir danach die Informationen aufnehmen, dass in Magdeburg Menschen zu Tode gekommen sind auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Und das vielleicht jetzt, das muss man ja nicht jetzt rekapitulieren, aber nochmal den Link zur AfD. Die AfD hat ja gleich am zweiten Tag, glaube ich, oder also relativ schnell versucht, dort mit einer Kundgebung irgendwie
also
so
gleich an dem Montag dann,
das genau. zu politisieren. Genau. Ne? Habt ihr das Gefühl, dass das irgendwie aufgegangen ist? Da waren irgendwie so 2000 Leute oder so. Also man liest verschiedene Zahlen, aber es gab eine große Menschenkette.
Na, ich glaube, in deren Echokammern geht das auf. Also dass ja. Attentäter oder Amokläufer, wie auch immer das jetzt zu bewerten ist, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, aber zumindest, ne, dass der AfD-Sympathisant und ähnliches war, das haben die natürlich komplett unter den Keller gekehrt und ich glaube, in deren Echokammern im Netz ist das,
scheißegal,
ist ja quasi ist, in Anführungszeichen Ausländer, ein Islamist und da wird sozusagen das alles, glaube ich, unter den Teppich gekehrt. In der Öffentlichkeit wäre es halt sehr wichtig, dass jetzt JournalistInnen besonders halt irgendwie das weiter dranbleiben und das besonnen aufarbeiten und sozusagen, dass da nicht wieder eine Skandalisierungsgeschichte aller Geflüchteter und so weiter kommt, sondern dass man irgendwie wirklich mal die Beweggründe irgendwie sich anschaut, dass das nüchtern sich anschaut, was das vielleicht auch für ein neuer Typus ist. Das, also,
genau, ne? Ja.
Das fände ich jetzt persönlich wichtig, aber wie gesagt, die Rechten in ihren Echokammern erreicht man, glaube ich, damit nicht. Für die ist das, glaube ich, alles gefundenes Fressen, was irgendwie die instrumentalisieren können.
Ja, doch, Rassismus ist da, also ja, der ist da nicht zugänglich
drin,
für Informationen, ne?
Weil ich das überraschend fand an dem Abend, also wir haben wirklich, als die Sendung zu Ende war, tickerte das so und ich glaube 2-3 Stunden später war quasi schon das ganze Profil von dem Täter oder, ja, kann man ja sagen, ne, ja. Tatverdächtigen, war schon irgendwie so ausgebreitet. Das fand ich schon eine beachtliche journalistische Leistung, ne, das in dieser Schnelle, und ich fand es auch wichtig, ne, sozusagen gleich so ein paar Flöcke einzuschlagen.
Genau, was eben auch zeigt, dass er offensichtlich ja schon ausfällig war. Also es war ja dann auch so, dass mehrere Leute auch dann meinten, sie haben sofort gewusst, wer das irgendwie sein müsste, weil das irgendwie, also weil er halt schon vielen Leuten aufgefallen ist, offensichtlich. Mit Bedrohungen und mit Anzeigen und solchen Auffälligkeiten, ja.
Genau. Und die Berichte aus Magdeburg, das stimmt mit der mit dem Rassismus, sind ja ähnlich wie in Chemnitz, dass sozusagen Spießrouten laufen für Menschen mit einer anderen Hautfarbe, mit einer anderen scheinbaren Herkunft begonnen hat in Magdeburg. Ne? Und das ist, ja.
Genau, das war ja auch das Ziel. Also sie haben ja explizit aufgerufen, dass es quasi ein zweites Chemnitz wird. Also das gab es bei manchen rechten Aufrufen, dass zumindest diese AfD Demo dann wieder so eine Machtdemonstration à la Chemnitz wird mit, wir nehmen uns die Straße oder so.
Von befreundeten Initiativen wie Miteinander e.V., ne, gab es ja auch, ich glaube, es gab auch in linken Zusammenhängen schon Ideen, dass man dort antifaschistisch interveniert, aber mir war so auch, als ich das hörte, nicht so wohl bei diesem Gedanken, ne, und dann kam ja auch ein ganz klarer Ruf von unter anderem Miteinander e.V.
Genau, also mit David Bickrich
und so. Dass sozusagen, dass man jetzt so den richtigen Ton finden muss und dass kein Terrain sein darf. Ne? Also gab auch Diskussionen, glaube ich, in linken Zusammenhängen, ob man jetzt nicht Chemnitz verhindern sollte, aber ich glaube, so war es jetzt erstmal richtig.
Das glaube ich auch, wobei es immer ganz gut war, dass zumindest auch Leute am Start waren. Es gibt von gestern oder vorgestern im Tagesspiegel einen guten Text von Sebastian Leber, der halt eben sagt, dass die Cops halt eben nicht in der Lage waren oder nicht wollten, JournalistInnen zu schützen, genau, und dass sozusagen dann AktivistInnen eben JournalistInnen gestützt haben. Und also der Text ist empfehlenswert, der ist frei verfügbar im Tagesspiegel, glaub, von gestern oder vorgestern.
Ja, okay.
Und in Sachsen war gar nicht? Ganz Michael Kretschmer einfach nicht?
Ich habe nichts gemerkt.
Wahnsinn.
Vielleicht war meine Aufmerksamkeitsschwelle auch irgendwie geringer als sonst. Aber die Ministerpräsidentenwahl haben wir ausgewertet. Ne? Und wie es jetzt weitergeht, das wird sich zeigen.
Dann sind wir völlig am Ende der Sendung. Das passiert selten, aber...
Völlig am Ende, krass.
Voll am Ende. Du hast noch was vorbereitet.
Ach so, ich habe... Ja, naja. Man hat ja immer... Man geht ja vorbereitet in die Sendung.
Ja.
Ja.
So Terminhinweise weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Riesa haben wir gemacht. Darauf sollen die Leute sich vorbereiten.
Riesa wird sein.
Riesa wird sein.
Da schlägt sich nämlich auch fast wieder der Bogen. Ich habe vorhin überlegt, ob diese Darts-Veranstaltungen, die ja quasi das ganze Jahr über einen übelsten Zirkus machen, in quasi, naja, in Europa auf jeden Fall, mindestens. Und unter anderem auch Stationen machen jedes Jahr in Riesa. Ich hatte mich vorhin kurz gefragt, ob das zufällig in derselben Halle ist, aber Riesa ist ja Sportstadt und die haben wahrscheinlich irgendwelche noch eine Turnhalle, eine städtische, wo dann
stimmt, ja.
Dieser Darts-Zirkus dann aufschlägt.
Mhm. Die waren noch schon mal in Leipzig, glaube ich, in der Messe oder so.
Ja, im Kohlrabi-Zirkus.
Kohlrabi-Zirkus, ja. Mhm. Genau.
Riesa dadurch bekannt geworden, dass dort sehr viel betrunkene Männer laut Ostdeutschland gerufen haben. In Riesa bei der Darts-Veranstaltung. Ganz normaler Darts-Ruf. Naja. Damit schließt sich die Sendung in einem Kreis.
Richtig.
Wie sonst eine Dartscheibe nur.
Willst du jetzt Darts als Aufstand oder Revolution des gemeinen Mannes gleichsetzen?
Nee, aber du bist
wenn
mit
du den
Darts
Kreis
eingestiegen.
Ach, das stimmt. Okay. Ja, ja.
Ich das konnte gar nicht dafür.
Wäre auch ein bisschen ne, vermessen. Ja.
Ja. Also, genau. Dann verabschieden wir uns nochmal von Tobias Brüwer.
Ja, macht's danke.
Gut. Vielen Dank.
Ja.
Ciao. Hast du noch was zu sagen, Tobias? Nö. Sonst gehen wir hier ins neue Jahr.
Nö, man liest sich.
Wir haben gar nicht gesagt, welche Sendung wir heute ausgegeben haben.
Liebe Grüße an Krex, der soll das...
Ja, der reicht das nach. Nee, hier in zwei Wochen hören wir uns ja wieder. Ne?
Ja, genau.
In zwei Wochen. Links dreht das Radio.
Der hört uns ja scheinbar.
In alter...
Frischer.
So, ne? Bis dann.
Das Glas trinkt aus. Das nächste wartet schon. Das Glas trinkt aus. Wartet schon, hebt das Glas, trink aus, das nächste wartet schon, hebt das Glas, trink aus, das nächste wartet schon. Der beste Freund des Menschen läuft an der Leine, dabei hat er vier Beine und sollte so eigentlich sicherer stehen. Ich laufe auf allen Vieren und halte mich an allem fest, was in greifbarer Nähe ist. Ich greife nach Strohhalm und bastel mir mit ein wenig Klebstoff einen Flugzeugträger, samt Panzern und Flakgeschützen für die Glasvitrine.